Hin und wieder, da und dort, ist mir ein Kurzgesang aufgefallen und hat sich tief in meinem Bewusstsein festgesetzt. Er lautet schlicht und einfach: Ich war noch nie im Himmel, dennoch habe ich den Himmel in mir. In meinem Herz wohnt Jesus, dieses Glück wünsche ich auch dir. Es gibt also Menschen, die behaupten, es gibt gar keinen Himmel. Und da gibt es einige, die bezeugen und sagen, es gibt einen Himmel, denn ich habe ihn in mir. Lob und Dank, dass ich zu den Leuten gehören darf, die das bezeugen können, ohne zu lügen, ohne zu übertreiben. Der Himmel ist in meinem Herzen angekommen. Ich habe nicht den ganzen Himmel, aber ganz gewiss ein Stück vom Himmel her, im Herz und in meinem Bewusstsein. Lasst mich dazu ein Bibelwort lesen. Das hilft uns, dies besser zu verstehen. Und ich darf dann meine Ausführungen und wieder einmal unter das Thema stellen: zwei ganz verschiedene Welten. Jetzt Epheser Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Auch ihr wart einst tot in euren Übertretungen und Sünden und wandeltet darin nach der Weise dieser Welt. Denn der Fürst dieser Welt, der Geist, welcher jetzt sein Werk in den Ungläubigen hat, trieb euch dahin. Wir frönten alle früher den Lüsten unseres Fleisches und lebten nach unserem fleischlichen Willen und nach unseren Gedanken und waren von Natur wie auch alle anderen Kinder des Zorns. Gott aber ist reich an Barmherzigkeit. Darum hat er in seiner großen Liebe, mit der er uns liebte, uns, die wir in unseren Übertretungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und so hat Gott uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm ins Himmlische versetzt, um in den zukünftigen Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus zu erweisen. Denn aus Gnaden seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das kommt nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, damit sich niemand rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott schon im Voraus bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn ich behauptet habe, dass ich ein Stück im Himmel hier schon in meinem Herzen, in meiner Gefühlswelt, in meinem Intellekt, in meinem Gedanken- und Willensentscheidungsbereich hätte, dann kann ich das deshalb sagen und so erklären: In meinem Leben gab es genauso, wie ich in diesem Bibeltext gelesen habe, ein Früher und ein Jetzt. Früher, da hatte ich die Hölle in meinem Leben. Ich tat vermeintlich, was ich wollte. Tatsächlich aber musste ich das tun, wozu meine Wünsche, meine Begierden, meine Zwänge mich trieben. Und die liebe Umgebung hat auch ganz gewaltigen Einfluss in mein Denken und Fühlen genommen. Zwang über Zwang war da. Ich habe Dinge geredet, ich habe Dinge getan, über die ich nachher Tränen vergießen musste, weil ich erst hernach den Schaden gesehen habe, den ich mit meinem Verhalten angerichtet habe. Ich kann also mit Fug und Recht sagen und behaupten, früher hatte ich die Hölle in mir. Lob und Dank. Darüber freue ich mich so sehr und will das auch als schlichtes Zeugnis weitergeben. Es gibt auch ein Jetzt. Und wie ist es jetzt? Ich darf bekennen, nicht aus Angeberei, nicht aus Wichtigtuerei, aber aus wirklich tiefer innerer Freude und Glückseligkeit heraus darf ich bekennen, jetzt ist Liebe in meinem Herzen. In erster Linie Liebe zu meinem Gott und zu meinem Schöpfer, Liebe zu seinem Wort und Liebe auch zu seinem Volk. Obwohl mir die lieben frommen Leute manchmal ganz schön und ordentlich noch zusetzen. Früher konnte ich ja nur die lieben, die mich geliebt haben. Und seit Jesus in meinem Herzen ist, kann ich auch über einen sagen, wenn auch nicht immer gleich, wenn auch ein Gebet und ein Besuch, eine Audienz beim Hohepriester nötig war, kann ich sagen, Vater, vergib ihm oder vergib ihr. Denn sie weiß im Moment, was sie nicht tun. Sie hat so spontan gehandelt. Es war eine spontane Reaktion und das habe ich ja auch gehabt. Und du hast mir vergeben. Jetzt kann ich auch vergeben. Jetzt weiß ich, was Liebe ist. Früher habe ich gemeint, Liebe, das sei eine Lustbefriedigung. Heute weiß ich, Liebe ist etwas von seinem Recht, von seinem Vorteil verzichten zu können, um dem anderen einen Beweis zu erbringen. Du, die Liebe Gottes ist in meinem Herzen. Ich habe Vergebung meiner Sünden. Jetzt kann ich auch vergeben. Vorher war Hass und hässliche Unversöhnlichkeit. Und jetzt ist Liebe. Früher und jetzt ist bei mir ein ganz, ganz großer Unterschied, wie Tag und Nacht. Und diese Liebe, die mit dem Evangelium, mit Jesus Christus, mit der Annahme meines Herrn und Heilandes in mein persönliches Leben gekommen ist, mit dieser Liebe kam ihre Schwester, die Freude. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und freuet euch in dem Herrn alle Wege. Jetzt kann ich mich auf solcher Wege von Herzen mitfreuen, die ich früher unter allen Umständen vermeiden wollte. Es gab Menschen, deren Begegnung, ach, habe ich so vermeiden wollen, wie das nur irgendwie möglich war. Und jetzt kann ich von Herzen für sie beten. Kann wirklich von ihnen heraus sagen, schau, lieber Herr, das ist nur auch so ein armer Schlucker, wie ich einer war. Und du hast mir geholfen, bist mit deiner Liebe zu mir gekommen, hast mir Freude geschenkt, gib's ihm doch auch. Und glaubt mir, liebe Geschwister, das ist eine gesunde Medizin. Wenn das zunehmende Alter sich bemerkbar macht, ist viel, viel besser als Tabletten und Tröpfchen schlucken und sich therapieren lassen, so damit andere Leute an meinen Wehwehchen noch jede Menge Geld verdienen. Also, ich kann wirklich sagen und darf bezeugen, es gab ein Früher und es gibt ein Jetzt. Und seit ich Frieden, Freude habe meinem Herzen und lieben kann, vergeben kann, liebe Geschwister, lese ich die Bibel mit ganz anderen Augen und sehe auch meinen Gott, meinen Schöpfer in allem viel deutlicher, werde, egal was ich betrachten, was ich erleben darf, viel inniger bewegt, einfach Glückseligkeit. Und die Bibel, das Wort Gottes, das war mir früher ein Buch mit 7 Siegeln. Und jetzt wird mir das so lebensnotwendig. Eine Leitlinie fürs ganze Leben wird mir das. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ihr Lieben, ich gehe so weit, dazu erdreiste ich mich, dass ich euch auch mit diesen Augen betrachte. Ihr seid hier, weil Gottes Güte das so gewollt hat, dass ihr da vor mir sitzt und ich zu euch sprechen darf, nicht in erster Linie über fürchterliche, furchtbare, kaum erträgliche Ereignisse in der Welt, sondern darüber Friede und Freude und die Liebe Gottes. Jetzt will ich aber versuchen, das noch ein klein wenig mit den Augen Gottes darzustellen. Ein Mensch, der noch in seinem Früher lebt, in seinem ursprünglichen, angeborenen, biologischen Zustand, der dann noch eingeengt ist und die Eierschale noch nicht aufgebrochen hat, das Küken noch nicht in die Freiheit gekommen ist, dieser Mensch ist Gott gegenüber tot. Und das will ich jetzt über den Teil meiner Ausführungen schreiben. Ich bin Gott gegenüber tot. Er beachtet mich so und beurteilt mich so, wie wenn ich tot wäre. Er kann nichts mit mir anfangen. Tod in Sünden und Übertretungen. Ich erlaube mir, in unserer aufgeklärten, modernen, technisch digitalisierten Welt das so zu lehren und zu sagen. Tod für Gott. Ich erlaube, meine Empfindungen laufen zu lassen in so einer Versammlung. Die Atmosphäre abzufühlen. Ob wir Menschen hier haben, denen Gott sich nicht nahen möchte, weil sie tot sind in ihren Sünden, nicht gebräuchlich für die Ewigkeit. Wie hatte mir doch einmal ein Nachbar gesagt, Herr Wegner hat er mir gesagt und erklärt, so schlimm wie die anderen bin ich noch lange nicht. Dann habe ich gemerkt, er vergleicht sich mit den anderen. Und dann hat er schreckliche Verbrecher herangezogen und sich mit ihnen verglichen. Und bei diesem Vergleich hat er so schön und gut abgeschnitten, beinahe hätte ich es ihm noch abgenommen. Ich musste ihm aber sagen, wer nur eins der Gebote, der 10 Gebote übertreten hat, ist schuldig geworden an allen Geboten. Und wenn sie nur einmal gelügt haben, in einer Notsituation zu bezeichnen, das als Notlüge, dann sind sie für Gott nicht brauchbar. Ich bin mir bewusst, was ich hier sage, liebe Geschwister. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Mit einem Lügner hat er nichts zu tun. Die werden einmal draußen sein. Ehebrecher, Zauberer und Lügner. eine einzige kleine Sünde trennt uns von dem lebendigen Gott. Darf ich das ein bisschen illustrieren? Ich erlaube mir, diese kleine Begebenheit zu schildern, weil sie sehr, sehr ernst ist, aber auch etwas spaßig. Es ist ein Erlebnis von mir aus der frühesten Kindheit. Aber mit diesem kleinen Erlebnis kann ich das, was mich so bewegt für diese Vormittagsstunde, verständlich machen. Ich mag 3,5 Jahre gewesen sein. Der Baba, der war Bergmann, war 14 Stunden weg, 12 Stunden am Tag geschafft. Die anderen beiden Stunden waren Hin- und Rückweg. Und die Mama hat einen Garten gehabt und einen Weinberg außerhalb des Ortes. Kochen, waschen, flicken, war ja nicht so einfach damals, hat alles Zeit gebraucht. Opa und Oma waren Landwirte, die waren auch beschäftigt. Wem hat man den kleinen Heinrich dann anvertrauen sollen? Es war die Uroma. Und die werde ich nie vergessen. Die hat die Aufgabe gehabt, im Kindergarten kam es damals nicht, einen lebenlangen Tag sich mit mir abzugeben. Und was hat sie da gemacht? Ihr allerlei Spielchen. Eins der Spielchen war, dass sie sich versteckt hat, mal hinter den Vorhang, und hat sie gerufen, Tutu, bitte sind Eigenheiten, ist ein bisschen lächerlich, ist ein bisschen kindisch, weiß ich. Aber ich habe sie nimmer gesehen, habe ich sie gesucht. Allein wollte ich doch nicht sein. Und wenn ich lange gesucht habe und das Weinen mir näher kam, dann hat sie den Vorhang weggeschoben, hat mich angelacht und hat gesagt, tete. Und das hat sich bei mir so festgesessen, dieses Uroma-Spielchen bei mir, dass ich, wo sie gestorben ist, die ganze Hoa Trauergesellschaft zum Lachen gebracht habe. Denn als sie verstorben war, kamen die Leute, wie das so üblich war in einer Dorfgemeinschaft, und dann hat man ein weißes Tuch dann über die Leiche gelegt. Und ich habe die Uroma gesucht und habe das Leichentuch gesehen, und da hat man mal kurz reingeschaut. Und da habe ich gemerkt, da steht die Oma unter dem Tuch. Da bin ich dann hin und habe das Tuch runtergezogen, habe geschrien, Oma, Tete. Alles hat lachen müssen, obwohl es ein Todesfall gewesen ist. Also sogar trauernde Leute, mitfühlende Leute sind zum Lachen gekommen wegen dem kleinen Ururenkel da. Aber die Tote, die hat nicht gelächelt. Die hat weder an Freude noch an Leid teilgenommen. Und ein Mensch, der tot ist in Sünde, vernimmt nichts von dem, was Gott tut. Es ist ihm verborgen, sagt der Herr Jesus. Den einen ist es geoffenbart und den anderen ist es verborgen. Ich frage mich aber laut und deutlich, haben wir jemand hier heute Vormittag, dem Gott verborgen ist? Tod in Sünden. Und wie war das alles? Die Bibel beschreibt das so schön. Auch ihr wart tot, habe ich gelesen. Du weißt doch, liebe Zuhörer, wie das früher war. Ehe dein Jetzt begonnen hat, ehe der Tag des Heils in deinem Leben begonnen hat, ehe die Liebe Gottes in dein Bewusstsein hineingedrungen ist, ehe du Vergebungsfreude hattest, ehe du Frieden hattest. Und wie war das damals? Da habe ich es gelesen und das will ich auch in unser Bewusstsein hineinrufen. Ihr lebt abgerichtet in Sünden und Übertretungen. Ihr habt euch so verhalten, wie es dem Umgebungstrend entsprach, was raffinierte Geschäftsmacher mit euch machen wollten, was die eigenen Lüste, Begierden und Wünschen in euch an Begierden verlangt haben. Ihr wurdet getrieben. Ist das so? Ich frage meine Zuhörer, hat die Bibel recht? Die Menschheit wird gehetzt, gejagt und getrieben. Bist du auch gehetzt, gejagt und getrieben? Hand aufs Herz. Wir stehen vor Gott. Hast du Frieden? Hast du wirkliche Freude? Hast du Liebe? Gibt's ein Jetzt? Ist es jetzt anders, als früher war? Oder ist das Ganze nur fromme Tünche, fromme Getue? Ich will dir das Leben nicht schwer machen und will dich schon gar nicht hoffnungslos machen heute Vormittag. Aber eine saubere Diagnose muss gestellt werden. Und dann brauchst du die richtige Medizin, die richtige Therapie. Wer du auch bist, du brauchst es. Ihr wurdet getrieben, gehetzt und gejagt. Wer treibt, hetzt und jagt denn mit Rabattangebote, mit Sport, mit Vergnügung? Wer ist denn der? Der Geist, der sein Werk hat in den Kindern der Ungläubigen. Biblische Lehre. Es ist sogar schon ein Risiko, die Wahrheit heute zu sagen. Den Geist dieser Zeit, den Fürst dieser Weltzeit anzugreifen, ihm die Beute rauben zu wollen, ist ein Risiko. Das würde ich nie wagen ohne Jesus. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, fürchten wir uns nicht so sehr. Es muss uns doch gelingen, warum? Es kämpft für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Ich möchte nicht vor eine Kanzel stehen und Jesus nicht an meiner Seite wissen. Und ich bin dankbar und weiß, der Herr Jesus ist heute Vormittag hier. Der Mann, den du siehst, ist ein Mensch wie du. Aber den du nicht siehst, der jetzt eine Atmosphäre seiner Gegenwart produzieren möchte, durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist, der ist auch hier. Also die Masse, die Ungläubigen, ob sie das wahrhaben wollen oder nicht, ob sie das begreifen oder nicht, sie werden getrieben, gehetzt und gejagt, viele bis zum Burnout. Bekommen sie dann Hilfe? Oder sind noch einmal Leute da, die Geld an ihnen verdienen wollen? Bitte, ich werde hoch bezahlt dafür, dass ich die Wahrheit sage. Mit Friede und mit Freude, das kannst du nirgends kaufen. Billige Ablenkung, ja. Und ein verletztes Gewissen, das kannst du mit Geld kaufen. Aber ganz gewiss nicht echten Frieden und Freude. Herr Wegner, haben Sie das? Ja. Durch Gottes Gnade bin ich errettet. Ich bin ein Erretteter und habe Frieden und Freude mit Gott. Ein Christentum, das das nicht geben kann, entschuldigt, eine Gemeinde, die das nicht anbietet, verdient nicht den Namen Gemeinde. Ist nicht böse, ist kein liebloses Urteil, aber es ist die Wahrheit. Früher und jetzt. Ich weiß, wie es früher war. Ich sag's noch einmal. Die Hölle hatte ich da auf Erden. Und ich weiß, wie es jetzt ist und darf das ehrlich und mit Freude bezeugen. Ein Stück vom Himmel her. Wie kann der Himmel beginnen in einem Leben? Oder was muss geschehen, dass die Hölle aufhört in diesem Leben? Ganz einfach dargelegt. Ich erlaube das Erlebnis eines Menschen. Ein Indianer, Missionar aus Nord-USA, berichtete einmal. Da gab es eine Versammlung, nicht so wie hier, eine Stunde, anderthalb Stunde. Man hat damals die Sekunden noch nicht auf Millionstel gespalten gehabt. Und man hatte damals, obwohl der technische Fortschritt noch nicht da war, viel, viel mehr Zeit, als man das heute hatte. Da saß der Indianerhäuptling da vorne und hat zugehört. Und als der Missionar erklärte und gesagt hatte, dass Gott uns Menschen so sehr lieb hätte und niemand verdammen und in die Hölle geben möchte und dass Gott viel Liebe hat und keinen Streit und keine Kriege haben will, da ist der Indianerhäuptling so berührt worden von der Liebe Gottes. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart und gebt mich hin dem freien Triebe, mit dem ich wurmgeliebet war. Diese Liebe berührte ihn, da steht er auf und das war keine Störung. Nein, zum Beispiel bei Jesus wurde das Dach aufgedeckt während einer Versammlung. Das war keine Störung. Das war eine himmlische Zugabe. Und bei dem Indianer war es auch eine Störung, dass er aufstand. Der geht hin und gibt sein Kriegsbeil und sagt dem Missionar, ich gebe mein Kriegsbeil Herrn Jesus. Hat jemand heute Vormittag ein Kriegsbeil mitgebracht? Na, ich meine mit Streitgeist und Zankgeist. Ich meine mit Rufmord hinter dem Rücken. Zankt und streitet jemand? Möchtest du nicht so wie dieser Indianer heute Vormittag dein Kriegsball, deine Streitzucht abliefern heute Vormittag hier? Für einen Indianer war das sehr, sehr viel. Und dann predigt der Missionar weiter und sagt, dass der Herr Jesus da hätte wohl beim Vater Freude haben können. Sehr warme Atmosphäre hat es da gehabt. Indianisch erklärt in seinem Zelt. Aber er kam zu uns Menschen aus seinem warmen Zelt. Wieder wird der Indianer so sehr bewegt. Kann Gott dein Herz bewegen heute Vormittag? Oder sind das Vorträge, sind das Abläufe, die wir über uns ergehen lassen? Oder kann Gott noch was tun? Die Indianer steht auf, nimmt seine Decke, legt sie dem Missionar vor die Füße. Indianerhäuptling, gebt dem Herrn Jesus seine Decke, seinen Schutz, seinen Wärmeschutz. Was bedeutet dir das Wohlleben? Warmes, bequemes Leben, wo alles da ist, wo man alles haben kann, was man nur wünscht. Was bedeutet dir ein vergängliches Wohlleben? Indianerhäuptling gibt seine Decke dem Herrn Jesus und setzt sich wieder nieder. Und da redet er weiter und erklärt und dann sagt, und Gott, der Vater des Herrn Jesus, hat sein Liebes ihm hingegeben, wie lieb war ihm der Sohn. Aber Gott hat eine Vaterliebe, Gott liebt uns mehr als ein Vater, sein Kind. Der Indianer wird so tief bewegt in seinem Herzen. Er geht raus aus der Versammlung, aber nicht aus Protest, aus Liebe getrieben. Es ist nie eine Störung, wenn ein Mensch aus Liebe getrieben etwas tut. Aber es ist eine furchtbare Diskrepanz, ein Schaden für die Umgebung, wenn jemand etwas aus Hass tut. Getrieben vom Zeitgeist dieser Welt. Die Liebe Christi drängt uns also. Welche Treiber hast du in dir, Computerexperten? Was treibt dich zu was? Er kommt zurück, hat sein Pony angebunden an mein Eingangszelt. Missionar, Indianerhäuptling gibt sein Pony dem Herrn Jesus. Setzt sich nieder. Er redet weiter und spricht darüber, wie Jesus sich selbst dahin gegeben hat ans Marterholz. Das verstand ein Indianer. Wir tun das auch, wir bringen den anderen an den Marterholz, aber wir nennen die Dinge anders, nach unserem Gutdünken. Das ist mein Recht, sagen wir. Aber das brauche ich mir nicht gefallen lassen, dass der andere, weil ich auf einen kleinen Verzicht nicht verzichten kann, größeren Schaden hat. Wen rührt das schon einen Menschen, der recherchieren kann? Der ist tief bewegt, steht auf, der Indianer, geht vor den Missionar und sagt ihm, Indianerhäuptling gibt sich selbst dem Herrn Jesus. Darf ich meine Zuhörer fragen, nicht in verletzender Weise, nicht als Pharisäer, sondern einer, der Liebe erfahren hat, totale Vergebung erfahren hat, wirklich Freude im Herzen hat. Was hast du dem Herrn Jesus schon gegeben? Wie viel Zeit hast du ihm schon gegeben? Wie viel Geld hast du ihm schon gegeben? Weißt du, was er von dir will? Es steht ganz klar und deutlich vor mir. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und dann wirst du erkennen, nur wenn du dein Herz mir gegeben hast, wirst du erkennen, dass ich Wege habe. Nicht Wege, zu denen du vom Zeitgeist getrieben wirst, sondern ich habe Wege. Und dann lernst du, Wohlgefallen zu haben an den Wegen, die ich dich führe. Wohlgefallen zu haben an den Zulassungen, die ich zulasse. Und dann wirst du Freude und Friede finden. So einfach darf ich die Fragen meinen Zuhörer stellen. Hast du Frieden? Hast du Freude? Oder ist das nur ein frommes Getue? Er ist hier, der Friedensfürst. Aber ihm überlassen und ihm übergeben musst du dich. Einem Gottlosen, der hat keinen Frieden. Dem gibt Gott keinen Frieden. Aber wer sich ihm überlässt, der hat Frieden. Im Jetzt. Das ist so schön. Da wird uns dann noch gesagt, das, was ich schon erwähnt habe, errettet. Aus Gnaden, aus dieser Gnade, dass Jesus alles hingegeben hat, meine Strafe, meine Schulden auf sich genommen hat, bin ich errettet vom ewigen Tod. Wie furchtbar ist das? Draußen sind, von Ferne die Seligkeit schauen müssen, bittere Selbstvorwürfe, Ja, warum hab ich nicht da, wo Jesus bei mir angeklopft hat, warum hab ich die Momente nicht wahrgenommen, wo Jesus mir so nahe getreten ist und wirklich alles vergeben wollte. Draußen sind, ich bin errettet vom ewigen Tod und errettet von meinen angeborenen Zwängen, errettet von den Zwängen, die meine Umgebung in mich hineingepflanzt hat, errettet von den Suchtabhängigkeiten, ob das Rauchen ist oder Trinken ist oder ob das Fluchen ist oder ob das Hassausbrüche sind. Errettet, wunderbar errettet. Aber da ist noch etwas. Und jetzt hat er mich auch noch versetzt. Eine Versetzung in eine höhere Region. Ich wurde ins Himmlische versetzt. Ich werde nicht einmal in den Himmel kommen. Durch Jesus bin ich in den Himmel gekommen. Ich lebe jetzt schon in einer ganz anderen Atmosphäre. Ich lebe in einer ganz anderen Empfindungs- und Gefühlswelt. Ich lebe in einer ganz anderen Gedanken- und Vorstellungswelt, die voller Hass und Dreck und Schmutz vergiftet gewesen bin. Ich bin versetzt worden ins Himmlische, hier schon. Ins Himmelreich kommt derjenige, der es hier schon empfangen hat. Du musst das Himmelreich hier schon empfangen. Wie viele in Aufnahmen, denen gab er eine Macht? Das ist eine Macht, die ist frei geworden. Als Jesus gerufen hat, es ist vollbracht. Und in den Gemeinden sollte der Heilige Geist so mächtig wirken können, dass es der Gottlose nicht aushält. Ich bin versetzt worden. Eine kleine Begebenheit. Meine Uroma habe ich gekannt, einen Uropa habe ich auch noch gekannt. Aber bei Uropa, von dem hat man mir erzählt, das war so ein Saultypenkopf, größer als andere Leute. Und er hatte ein adelig bewusstes Benehmen, ist nie auffällig geworden, hat nichts Auffälliges, Aufregendes getan, hat sich schön in Zucht gehalten und ordentlich benommen. Er war ein angenehmer Bürger. Jetzt hat es Wahl in unserem Dorf gegeben. Ein neuer Bürgermeister sollte gewählt werden und da gab es ein paar Situationen. Zwei Kandidaten waren da. Und alle beiden haben bei ein, zwei, dreimal Wählen immer die gleiche Zahl gewonnen. Es konnte nicht entschieden werden, wer jetzt der Bürgermeister werden soll. Ach, nun kam von der Kreisstadt ein höherer Beamter. Und da hat es noch einmal eine Wahl in seiner Gegenwart gegeben. Und wisst ihr, was rauskam? 50 zu 50. Und dann hat er sich eine Zeit lang angehört, dann ging es die Debatte. Dann hat er den Hammer genommen, so einen Holzhammer hat auf den Tisch gehabt. Schluss, hat er jetzt gesagt. Dann schaut er in die Runde hinein und sieht meinen Ur-Ur-Opa. Und er war größer und hatte ein würdiges Aussehen. Das Aussehen und das Benehmen spielt schon auch eine Rolle. So hat er gesagt, ab. Heute sind Sie der Bürgermeister. So wurde mein Ur-Ur-Opa Bürgermeister. Der wurde in einen Stand versetzt worden. Ich spreche über Versetzung, verstehst du? Und mir ist noch etwas Größeres, noch ein größeres Glück geschehen. Zu mir hat Jesus gesagt, Heinrich Wegner, in der Welt, da gibt es keine richtige Persönlichkeit mehr. aber ich suche Leute für meine Aufgaben hier in dieser Zeit, für meine Aufgaben in der Ewigkeit. Und weil ich dich reingewaschen habe, weil ich dir Gnade erwiesen habe und weil ich dich errettet habe, habe ich dich nicht nur errettet, dass du dich freust für Ewigkeit, du wirst versetzt ins Himmlische. Heinrich Wegner, welch großes Glück hast du. Du bist von früher ins Jetzt versetzt worden, von der Hölle in den Himmel versetzt worden. Das klingt ja alles so anmaßend, so überheblich. Bei Gnade kannst du nicht überheblich sein. Da kannst du nur Gott danken. Weißt, was du da ausrufen und sagen kannst? Einem solchen Armen, welchem alles fehlt, den hat er sich zum seligen Eigentum erwählt. So bin ich ein Versetzter. Ich freue mich im Herrn, ich freue mich in Jesus. Und die Seligkeit hat hier schon begonnen, Lob und Dank. Bis zum Schwören kann ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Wie schön ist das? Also ich bin versetzt worden. Ja, da steht auch wozu. Damit er uns, da habe ich jetzt die Luther-Übersetzung lieber, damit er uns in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum in Jesus erweisen solle. Was macht Gott jetzt, seit ich errettet, versetzt bin, seit ich in einer himmlischen Gemeinschaftsbeziehung, Vertrauensbeziehung mit meinem Herrn Jesus bin? Was macht er jetzt? Er erweist mir die zukünftigen Herrlichen. Das ist ins Himmlische versetzt. Das ist den Himmel schon hier. Da gibt's Unterweisungen, da gibt's Mitteilungen. Und du merkst auf einmal, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, hat Gott bereitet, denen, die viel wissen, denen, die katholisch sind, protestantisch, pfingstlich sind, nichts da, alles nicht, denen, die Gott lieben. Und der Himmel, ich betone noch einmal, der hat hier schon angefangen. Und ich bin mir dessen bewusst und kann das glauben und das tut mir so gut und so gut. Dieses Glück, habe ich gesagt, wünsche ich auch dir. Ja, wie wird uns das gezeigt? Gibt's denn sowas, dass Gott uns Einblicke in seine Pläne, in seine Absichten schenkt? Einblicke schenkt, das ist hier schon. Auch das noch ganz kurz illustrieren. Das soll es einen Juden gegeben haben, der hat in Krakau hat er gelebt. Der hat die Sache mit seinem Gott, wie er es verstand, in der mosaischen Ära, das hat er von Herzen hat er geglaubt. Und er hat einen Traum gehabt. Und er träumte in einer Nacht so massiv, so eindrucksvoll, er solle nach Prag gehen. Dort würde er an der Brücke zum Schloss, zum Königsschloss, einen Schatz, großen Schatz finden. Der Traum war so beeindruckend, das gibt's. Das hat ihn so beeindruckt, dass er gleich, als er auferstanden ist, seine ledierten Sandale umgeschnallt hat, seinen verschlissenen Mantel und losgelaufen ist. Das hat natürlich Tage und Wochen sowas gedauert. Und da kam er dann hin, in Prag, an die Brücke vor dem Königsschloss. Und die Brücke und das Königsschloss war total bewacht. Wachend sind da. Auf und ab gegangen. Ja, was soll er mit so einem Traum anfangen? Und er ist immer wieder dahin gegangen. Jeden Tag kam er hin, aber immer wieder war da die Bewachung da. Ja, wie soll er das suchen? Wie soll er da einen Schatz finden? Er wusste sich überhaupt keinen Rat. Jetzt fiel es dem Hauptmann der Wachtruppe auf. Da kommt ja jeden Tag so ein Mann da, der sucht da, was will denn der? Da geht er auf ihn zu, suchen Sie jemand? Warten Sie auf jemand? Sind Sie mit jemand verabredet? Und weil ein bisschen mehr in ihn reindringt, sagt der ihm in aller Einfachheit und Offenheit, ja, er hätte einen Traum gehabt, dass er da bei der Brücke vor dem Königsschloss einen großen Schatz finden würde. Dann hat der Hauptmann richtig rausgelacht. Träume sind doch Schäume. Und wegen dem sind sie von Krakau bis hierher gelaufen. Sie sind ein Dummkopf. Wie kann man denn so dumm sein? Wissen Sie, auf sowas gebe ich nichts. Ich habe auch einen Traum gehabt. Ich habe wieder geträumt, ich soll nach Krakau gehen. Und da gibt es einen Mann, der heißt Jeckel. Und das war gerade der. Und unter seinem Ofen, das soll er mal da graben. So was glaube ich doch nicht. Ich habe gelacht über meinen Trauma. Also so dumm müsste ich sein. Und jetzt hat es bei dem Glück gemacht, bei dem Juden. Wo? Bei einem Jeckel in Krakau unter dem Ofen. Jetzt ist er aber schnell wieder heimgegangen und fängt an, da unter dem Ofen nachzugraben. Und findet da einen versteckten Schatz mit Perlen und Goldstücke. Riesigen Schatz findet er da. Manchmal verhüllt Gott etwas und manchmal kostet es uns viel Vertrauen, um das zu glauben, was Gott sagt und was Gott uns geben möchte. Und manchmal ist ein Umweg nötig, manchmal muss es ein anderer Menschen einem noch einmal sagen, obwohl es Gott schon einmal gesagt hat. Vielleicht habe ich dir heute Vormittag auch schon manches gesagt, was du, wer weiß, wie oft schon gehört hast. Wann gehst du denn endlich drauf mal ein? Der Mann war herzlich glücklich und froh. Jetzt aber ganz zum Schluss. Also ich bin errettet, ich bin versetzt worden, ich habe ein Stück Himmel, ich lebe schon in himmlischer Atmosphäre, hier in dieser kriegerischen, ungerechten Welt. Und jetzt noch etwas. Wozu bin ich versetzt worden? Damit Gott mir zeigen kann, wir sind sein Werk, dass ich gerettet bin, dass ich den Himmel hier habe, Frieden und Freude habe, das ist das Werk Gottes. Und ich bin sein Werk, und wozu gibt mir das Gott alles? Damit ich wandle in den Werken, die Gott für mich im Voraus schon bereitet hat. Die Leute, die gerettet sind, die sich die Augen öffnen lassen, die erkennen können, das Himmelreich ist hier schon einzunehmen, in Besitz zu nehmen. Ich darf hier schon leben. Die können auf einmal feststellen, ich kann Werke tun, die tue ich ja gar nicht. Die tut Gott für mich. Wo mir das klar wurde. Ich bin Gottes Werk und bin dazu von Gott gemacht worden, dass ich wandle und lebe in den Werken, die er schon vor Grundlegung für mich bereitet hat. Er hat mein Gott mein Leben bereitet, hat er da bestätigt. Bestimmungen getroffen, die ich gar nicht nachvollziehen, nicht berechnen kann. Dann habe ich mich überprüft, habe mein ganzes Leben zurück betrachtet, nicht nur kurz, gründlich nachgeprüft. Gibt es Dinge in meinem Leben in den vergangenen 86 Jahren, die ich wirklich dazu einordnen kann, das kommt von Gott, das wäre nie geschehen, wenn's keinen Gott und keinen Heiland gäbe. Ich habe mir lange Zeit genommen dafür und habe festgestellt, es gibt Millionen Dinge, die sehen alle wie zufällig aus. Die kann ich ruhig auf die Seite lassen. Aber es gibt einige Dinge in meinem Leben, die wären ganz gewiss nicht geschehen, wenn Jesus nicht in mein Leben gekommen wäre. Nur einen Fall. Als Kind hatte ich mal was Schlimmes angestellt, habe so Angst gehabt vor meinem Vater, weil er mich im Zorn geschlagen hat, nicht mit Maßen, im Zorn geschlagen hat. Dann habe ich mal was angestellt, das war so schlimm. Und dann finde ich im Hinterzieberchen, wo ich nicht rein durfte, einen Revolver in die Schublade. Das hat damals vor dem Zweiten Weltkrieg jeder gehabt. Dann habe ich gedacht, ich habe so Angst vor meinem Vater. Jetzt nimmst du den Revolver, hab geschaut. Die Kugeln waren geladen. Da war in der Rohr eins drin. Habe geschaut, ich will nicht mehr leben. Das will ich nicht mitmachen. Leg den Revolver an die Schläfe und drück ab und das macht Klick. Und da war etwas verrostet. Sonst wäre ich nicht da. Gott hatte etwas vor für mein Leben. Und es ist etwas geschehen in meinem Leben, das Gott vor hat. Ich gehe wieder so weit, dass ich behaupte, ich wäre nicht hier, wenn Gott das nicht geplant und gewollt hätte. Amen.
Komm zu der Quelle. Nicht länger.